Am Puls der Politik, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen launigen Folge von Am Puls der Politik, heute am 13.09.2020. Wir begrüßen euch zu Folge Nummer 14 mit dem Thema Rot-Rot-Grün. Auf roten Socken in die neue Regierung. Es begrüßen euch Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg, und mir gegenüber sitzt
Ruben, auch Student der Politikwissenschaft in Bamberg. Hallo.
Eine kurze Hausmitteilung zu Beginn. Der Puls der Politik ist jetzt auch auf Instagram, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wir freuen uns dann natürlich über zahlreiche Follower.
Genau, genauso wie für Likes auf Facebook. Und natürlich, wenn ihr uns privat weiter empfehlt. Ja, heute haben bestimmt einige, die eingeschaltet haben, damit gerechnet, dass wir uns mit dem Thema Moria und vielleicht der Flüchtlingsthematik und der EU, der Flüchtlingspolitik der EU beschäftigen. Wir haben uns entschieden, dass wir glauben, dass da schon viel darüber berichtet wurde, dass wir uns nicht zugetraut haben, da jetzt noch neue Dinge zu berichten oder darüber zu diskutieren, die es wert wären, eine Folge zu machen. Wir verweisen aber gerne auf den Podcast Die Lage der Nation, findet ihr auch auf Spotify. Da wird das Thema ausgiebig beleuchtet und diskutiert und gut dargestellt. Da könnt ihr auch erfahren, wie zum Beispiel das Innenministerium zusammen mit dem Verkehrsministerium, beide von der CSU geführt, auch Arbeit von Organisationen, die Flüchtlinge unterstützen wollen und eben Missstände auf dem Mittelmeer beobachten und dokumentieren wollen, ja, ein Stück weit sabotiert werden. Und bei solchen Meldungen stellt sich natürlich die Frage, kann man diese Union irgendwann mal ablösen? Also es gibt ja mehrere Themen, wo die Union teilweise im Ruf steht, zu blockieren, Dinge nicht umzusetzen. Und die einzige realistische Alternative, die jetzt auch immer wieder in den Medien aufgegriffen wird, nachdem die SPD sich zum ersten Mal offen für das Modell gezeigt hat, ist eine rot-rot-grüne Koalition. Das heißt, dass im Bund nach der Bundesregierung die Parteien SPD, die Grüne und die Partei Die Linke ein Bündnis schmieden würden und den neuen Kanzler bzw. eine neue Kanzlerin stellen würden, dann auch ohne die Union. Wie wahrscheinlich wäre denn dieses Bündnis, Jonathan?
Ja, Ruben, also mit Blick auf die letzten Umfrageergebnisse der Demoskopen von InfraTest-TIMAP ergibt sich folgendes Bild. Die SPD läge da momentan bei 17%, die Grünen bei 19% und die Linke bei 7%. Das ergibt 43%. Damit würde es zum jetzigen Zeitpunkt rechnerisch für Rot-Rot-Grün oder auch R2G genannt nicht reichen. So, hingegen für die andere sehr wahrscheinliche Machtoption für die Zeit nach der Bundestagswahl 2021, nämlich für Schwarz-Grün, also ein Bündnis bestehend aus CDU, CSU und Grüne, da würde es prozentual auf jeden Fall reichen. Die Union liegt nämlich gerade in den Umfragen bei 36%, die Grünen bei 19% und damit kämen wir auf 55%. Und deshalb ist vermutlich, dann liegt es dann nach der Bundestagswahl an den Grünen, die entscheiden können, sollte es auch eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün geben, mit wem sie tatsächlich ins Bett gehen wollen, ob sie lieber mit der Union koalieren oder eben mit den Linken und der SPD.
Genau, das kann man auch sagen, auch wenn es prozentual gerade nicht reicht. Bei der Union steht ja die Kanzlerfrage noch aus und da liegt zumindest in der Luft, dass sie da vielleicht noch etwas an Kraft verlieren würde. Das heißt, Rot-Rot-Grün rechnerisch gerade nicht möglich, aber auch nicht in völliger weiter Ferne.
Man darf ja auch nie vergessen, dass diese Umfrageergebnisse absolute Momentaufnahmen sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, die Union hat ja an Prozenten unglaublich gewonnen durch die Corona-Krise, durch ihr Management, das vor allem ja auf Angela Merkel zurückzuführen ist. Aber in einem Jahr können die Werte da ganz anders aussehen. Jetzt stellt sich aber die Frage, sollte es zu einem rot-rot-grünen Bündnis kommen, wofür stehen eigentlich die Parteien, beziehungsweise was ist eigentlich mit der Linkspartei? Denn die Linkspartei hat auf Bundesebene noch nie regiert. Sie ist eine Oppositionspartei bislang gewesen. Es gibt eine Regierung in Deutschland, also eine Landesregierung, wo sie den Ministerpräsidenten stellt. Das ist in Thüringen mit Bodo Ramelow. Und deshalb dachten wir, wir nehmen uns jetzt mal dieses Farbenspiel Rot-Rot-Grün zum Anlass, um mal über die Linkspartei zu reden. Ne? Die Linkspartei wurde gegründet 2007, allerdings sind ihre Wurzeln schon sehr viel älter, nämlich bevor es die Linkspartei in ihrer jetzigen Form gab, gab es zwei Parteien, nämlich die PDS, die Partei des demokratischen Aufbruchs, und die WASG, die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Und diese zwei Parteien haben sich 2007 dann zur Linken zusammengeschlossen. Und die PDS, eben die eine Teilpartei, die war die Nachfolgeorganisation, die Nachfolgepartei der SED. Und die SED wiederum, wie die meisten wissen, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, das war die Staatspartei der DDR. Genau. Und die WASG hingegen, die war vor allem im Westen vertreten, denn sie bestand vor allem aus Menschen, aus SPD-Funktionären, die mit der Agenda-Politik, also den Hartz-IV-Reformen von Gerhard Schröder, nicht zufrieden waren. Die haben sich dann quasi aus der SPD, von der SPD abgespalten und haben dann ihre eigene Liste gegründet, die sogenannte WASG. Und die hat dann 2005 bereits, also bevor der formale Zusammenschluss stattfand, schon zusammen mit der PDS Wahlkampf gemacht, also WASG und PDS. Und 2007 kam es dann zur offiziellen Vereinigung. Und die Linke sitzt momentan mit 9,2% auch im Bundestag.
Genau, und zwei Anmerkungen. Also einmal zu diesem, ist ja auch in den Medien relativ populär, dass die Linke eine Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei ist. Das ist natürlich richtig. Allerdings hat sich die Linke direkt nach dem Zusammenbruch der DDR eben schon zum demokratischen Staatsaufbau,
die PDS.
Also die PDS, die Nachfolgepartei, hat sich dahin bekannt. Und 95% der alten PDS-Mitglieder und Funktionäre haben die Partei auch verlassen.
Das der alten SED-Mitglieder.
SED,
das darf man nicht vergessen. Genau. Also 95% der alten SED-Mitglieder sind ausgetreten und die PDS ist zwar offiziell die Nachfolgeorganisation, hatte aber schon eine ganz andere Zielsetzung.
Genau.
Also und hat sich auch zur Demokratie beispielsweise bekannt.
Genau. Und zweitens muss man natürlich jetzt schon mal anführen, wir reden ja über ein rot-rot-grünes Bündnis, dass man sich hier vor Augen halten muss, dass die Linken eben ein aus der SPD zumindest in Teilen hervorgegangene Partei sind und dass für die SPD lange Zeit die Linkspartei ein Dorn im Auge waren und die Mitglieder und Funktionäre der Linkspartei auch ein Stück weit Verräter oder Abtrünnige waren. Und das wird sich vielleicht auch im Laufe von möglichen Koalitionsverhandlungen und gemeinsamen Regieren auch nochmal zeigen, dass es eben eine Partei ist, die sich vielleicht nicht thematisch nicht so ähnlich, nicht so unähnlich ist, aber aufgrund ihrer Geschichte eben auch ein sehr schwieriges Verhältnis hat und bei dem die SPD bis vor wenigen Jahren auch kategorisch ausgeschlossen hat, zumindest auf Bundesebene zusammenzuarbeiten.
Genau. Wofür steht eigentlich die Linkspartei? Also, jetzt ganz grob gesagt, ist die Linkspartei auf jeden Fall eine kapitalismuskritische Partei und eine Partei, die eine Ausrichtung auf soziale Themen vornimmt. Und der Linkspartei strebt ein demokratischer Sozialismus vor. Was das im Detail bedeutet, kommt natürlich immer aufs Wahlprogramm an und auch wie in jeder Partei, wir haben letzte Woche über die verschiedenen Strömungen in der AfD geredet, so gibt es auch in der Linkspartei natürlich verschiedene Flügel und Ausrichtungen. Da gibt es die Fundamentalisten, aber da gibt es dann eben auch auf der anderen Seite, würde ich sagen, die eher gemäßigten Realos, wie zum Beispiel Bodo Ramelow, der eine Landesregierung in Thüringen anführt.
Genau. Und trotzdem ist ja insgesamt immer wieder auch von den konservativen Parteien zum Beispiel der Ruf, die roten Socken, die bedrohlichen Linken oder das bedrohliche rot-grüne Bündnis. Und da würden wir mal beleuchten, wie radikal die Linkspartei tatsächlich ist und ob sie tatsächlich regierungsfähig ist, also ob sie möglicherweise eine Regierung, eine staatstragende Partei, die Rolle einer staatstragenden Partei einnehmen könnte. Da muss man sich zuerst mal grundlegend vor Augen halten, dass die Linken zumindest auf Bundesebene bis jetzt als Fundamental-Oppositionspartei aufgetreten sind. Also sie waren noch nie in Regierungsverantwortung, sind ja auch gegründet worden aus Kritik an einer SPD-Bundesregierung damals und haben in sich durchaus noch wahnsinnig fundamentalistische Teile, die ganz viel Wert darauf legen, dass sie eben ihre Werte und Prinzipien nicht verkauft haben, sondern dass sie immer wieder die auch machtlose, aber laute Stimme bei einzelnen Themen waren, die eben sich gegen das, was die regierenden Parteien gesagt haben, gestellt hat. Dazu kommt dann, dass einzelne Personen nicht nur fundamental in der Opposition sind, sondern tatsächlich so im Geiste sind, dass sie in Gruppierungen sind, die vom Bundesverfassungsschutz Verfassungsschutz beobachtet, vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Zum Beispiel die Gruppe Marx 21.
Genau, da ist nämlich die Janine Wissler drin, die jetzt als Vorsitzende der Partei kandidieren möchte. Die hat jetzt diese Gruppierung verlassen, aber die war eben bis vor kurzem Teil dieser Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil sie im Verdacht steht, eine sozialistische Grundordnung schaffen zu wollen. Und der Verfassungsschutz sieht das als bedrohlich an. Und es zeigt, dass es sich bei diesen Menschen, die zumindest mit dem Verfassungsschutz und da teilweise vielleicht auch mit den grundlegenden Prinzipien der Bundesrepublik Deutschland im Konflikt stehen, nicht nur um ein paar wenige Hinterbänkler handelt, die nichts zu sagen haben, sondern durchaus um Menschen, die in der Partei so gut vernetzt sind, dass sie auch Spitzenämter innehaben oder innehaben könnten. Dann kommt dazu, dass die Linke bei einer rot-rot-grünen Koalition in beide Richtungen Streitpotenzial hat. Mit der SPD ist sie sich vielleicht thematisch gar nicht so uneinig, aber da spielt eben die Geschichte eine entscheidende Rolle und sie sind auch teilweise, selbst wenn sie thematisch ähnlich aufgestellt sind, eben daraus gegründet, dass sie grundlegend schlecht finden, was die SPD so unter Schröder gemacht hat, und das könnte ein Problem sein. Zweites Problem ist, dass ihre Forderungen teilweise das grüne Kernklientel angreifen. Sie sind eben sehr darauf aus, auch wohlhabendere Menschen stärker zu besteuern, Menschen, die teilweise die Grünen wählen. Dafür ist ihnen der Umweltschutz zumindest nicht besonders wichtig, ist kein Kernanliegen. Und das könnte noch grundsätzlich einfach zu einem thematischen Streitpunkt und damit auch zu einem Platzen der Koalitionsverhandlungen oder der Koalition kommen. Zudem haben sie, was die Außenpolitik angeht, eine sehr drastische Haltung. Sie fordern zum Beispiel, dass alle Kampfeinsätze der Bundeswehr möglichst sofort beendet werden. Und sie möchten aus der NATO die NATO auflösen, dass Deutschland aus der NATO geht, aber die gesamte NATO aufgelöst wird, was realpolitisch unwahrscheinlich und wahrscheinlich auch auf der internationalen Bühne politischer Selbstmord wäre. Sie schlagen dafür vor, dass es ein Sicherheitssystem geben soll, was Russland stärker einbindet, als es die NATO bis jetzt tut, in der eben Russland nicht ist. Und Russland ist auch gerade noch ein ganz akutes Thema, wo die Linke sich schwer tut und ein Stück weit möglicherweise für manche Parteien als koalitionsunfähig erweist.
Genau, der Linkspartei wird eine gewisse Nähe zu Russland nachgesagt. Also es wird auch immer von Russland-Verstehern geredet. Und tatsächlich war ja vor wenigen Wochen der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny in Sibirien mit dem Kampfgift Novichok. Und dieses Nervengift wurde vom russischen Geheimdienst entwickelt. Diese Erkenntnis ist gesichert. Wer jetzt tatsächlich hinter diesem Anschlag genau steht, ist noch nicht klar. Aber die Linkspartei hat sich auf verschiedenen Ebenen schon so positioniert, dass sie quasi alle Optionen irgendwie in Betracht zieht. Also Bodo Ramelow meinte bei Markus Lanz, dass er sich alles vorstellen könne, und Sevim Dagdilan, eine Außenpolitikerin der Linken, meinte bei Anne Will, beziehungsweise hat darüber spekuliert, ob nicht ein anderer als der russische Geheimdienst hinter dem Anschlag stehen könnte, genauso wie Gregor Gysi, der im Einspruch, im FAZ-Podcast für Deutschland darüber spekuliert hat, ob vielleicht die USA hinter diesem Anschlag stehen könnten. Und da sieht man einfach, okay, das Verhältnis der Linkspartei zu Russland ist ein spezielles.
Genau, und da kann man ihnen vielleicht sogar den Punkt zustehen, dass man kritisieren kann, warum man mit anderen Staaten, auch teilweise im Energiesektor, eben so bedenkenlos Geschäfte macht, obwohl man auch da weiß, dass es zum Beispiel Oppositionelle nicht leicht haben oder dass andere Menschenrechte einfach missachtet werden. Also wenn man gerade im arabischen Raum guckt, wo wir unser Öl etc. herbekommen. Allerdings ist es natürlich schon gerade in der Öffentlichkeit eine nicht so sinnvolle Antwort, das dann daraus den Schluss zu ziehen, dass man Russland sozusagen in Schutz nimmt. Weil selbst wenn man jetzt annehmen würde, dass der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass die russische Regierung im Fall Nawalny die nicht der Auftragsgeber ist, ist einfach logisch oder ist einfach schon mehrfach nachgewiesen, dass Russland eben brutal gegen Oppositionelle vorgeht und auch andere Minderheiten unterdrückt. Und da macht es sich gerade gar nicht gut, wenn die Linkspartei eben da keine richtige Distanzierung zur russischen Regierung, zum russischen Land hinbekommt. Trotzdem, auch wenn wir jetzt schon einige Punkte haben, wo sich die Linken schwer tun oder es vielleicht auch anderen schwer machen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, darf man nicht vergessen, dass eine Regierungsbeteiligung teilweise auch realisierend auf eine Partei wirkt. Also es ist noch nicht so lange her, dass die Grünen als die Fundamentalpartei im Deutschen Bundestag saßen, als die Friedenspartei, als die Umweltschutzpartei, Anti-Atom-Partei und sind dann eine Regierung mit der SPD, also Rot-Grün, eingegangen und haben nicht lange, nachdem sie an die Bundesregierung gekommen sind,
1998 war das,
genau, den ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr in den Kosovo verabschiedet. Das war damals auch eine heftige Debatte und das, da haben sie sich auch nicht leicht getan. Gab es auch spektakuläre Parteitage mit Farbbeutelwurf auf Spitzenpolitiker und so. Aber es zeigt, dass Regierungsbeteiligung und auch das Wissen, dass man jetzt Verantwortung trägt und nicht nur Forderungen aufstellt, auch dafür sorgt, dass Parteien sich durchaus mäßigen und eben auch wissen, was sie tun und dass Regieren auch immer die Suche nach Kompromissen und Zusammenarbeit ist. Und da könnte man annehmen, dass es vielleicht bei der Linkspartei auch eintritt. Und was ich persönlich wichtig finde, ich glaube auch nicht, dass die Linkspartei auf der linken Ebene das ist, was die AfD für die Rechten ist. Also die Linkspartei hat in einzelnen Bundesländern, zum Beispiel mit Bodo Ramelow, eine sehr staatstragende Funktion, eine gemäßigte Funktion, die kein Problem hat, sich zur demokratischen Grundordnung zu bekennen. Und deswegen, bei aller Kritik, die man sich aufführen kann, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Linken sich auch als regierungsfähig erweisen sollten.
Ich würde gerne auf einen Punkt auch noch eingehen, den du vorher gebracht hast. Du hast es ja so dargestellt, als ob es eine Schwierigkeit sein könnte, dass die viele Linke mal in der SPD waren und sich von der SPD abgespalten haben. Tatsächlich glaube ich, dass es mal eine Politikergeneration gab, eben die Politikergeneration Schröder, sage ich mal, wo tatsächlich sicher noch persönliche Feindschaften dadurch irgendwie gepflegt werden. Aber heute ist es, glaube ich, gar nicht mehr so die krasse Sache, denn auch die SPD tut sich doch mit der Agenda 2010 unglaublich schwer. Die SPD negiert doch quasi in vielen Punkten die Agenda 2010 und hat vieles von dem ja auch schon wieder in den Koalitionen, die sie danach bestritten hat, rückgängig gemacht. Das heißt, eigentlich eint, glaube ich, die SPD und die Linkspartei der Wille, Agenda 2010 Hartz IV zu überwinden. Ich glaube, das wäre gar nicht mal ein Koalitionshindernis, sondern eher ein gemeinsames Element der beiden. Hingegen, wo ich das größte Potenzial zur Auseinandersetzung sehe, ist eben zwischen Linkspartei und Grün, wenn es um die Priorisierung des Klimaschutzes geht, und zwischen SPD und Linke, wenn es um die Außenpolitik geht. Denn in vielerlei Hinsicht ist die SPD in der Außenpolitik schon eben eine Partei, denke ich, die ganz klar einen sehr ähnlichen Kurs auch wie die Union führt. Also grundsätzliche Bejahung von Auslandseinsätzen. Natürlich ein Bekenntnis zur NATO, Bekenntnis auch zum 2%-Ziel. Ne? Also ich denke, da könnte es durchaus viel Konfliktstoff geben. Aber natürlich könnte man jetzt auch wieder so argumentieren, je nachdem, wie man die Ministerien aufteilt, könnten auch Konflikte vermieden werden. Also wenn man zum Beispiel das Energieministerium und das Umweltministerium an die Grünen gibt, den Linken Soziales, Arbeit, Familien und diese Themenkomplexe gibt und der SPD wiederum das Außenministerium und Verteidigungsministerium, klar, dann könnte man dadurch schon gewissen Konflikten vorbeugen, und oder?
Das ist ja auch sehr wahrscheinlich, also das wissen die Parteien ja auch, bei welchen Themen sie sich auch teilweise die Finger verbrennen können. Also ein Verteidigungsminister oder eine Verteidigungsministerin wird eben niemals fordern können, dass die Bundeswehr entscheidend geschwächt oder abgezogen wird und dass sie irrelevant ist. Und deswegen will die Partei Die Linke dieses Verteidigungsministerium gar nicht. Also das wäre dann sowohl, da könnte man gut zusammenbringen, was am Ende für die Koalition ungefährlich ist und für die Regierung relativ einfach zu handeln, weil es auch im Interesse der einzelnen Parteien ist, dass sie eben ihre Kernthemen besetzen können, die ihnen wichtig sind, aber die Themen, die sie am liebsten überhaupt nicht behandeln würden, eben dann auch nicht prominent in der Ministerrolle oder sowas besetzen. Das wäre, denke ich, ja klar, da hat man viel Spielraum, möglichst Konflikte ein bisschen im Voraus zu beseitigen.
Trotzdem darf man auch nicht vergessen, wenn überhaupt Rot-Rot-Grün eine Mehrheit haben sollte, dann wird es eine wahnsinnig knappe Mehrheit sein. Und wenn dann bei gewissen Entscheidungen, beispielsweise Verlängerung des Auslandseinsatzes in Afghanistan, nur 3 eher fundamental oppositionell eingestellte Linksparteiabgeordnete sich querstellen, dann kann halt ganz schnell der Koalitionsfrieden in Gefahr sein, weil einfach gewisse grundsätzliche Projekte, die die Regierung vielleicht sogar einen Koalitionsvertrag geschrieben hat, nicht möglich sind durchzusetzen gegen ein paar fundamental Oppositionelle, sag ich mal.
Ja, da wäre vielleicht auch der Effekt, den man bei den Grünen beobachten konnte, in ihrer ersten Regierungsbeteiligung möglich. Aber das ist auch soweit Zukunftsmusik. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt auch nicht so viel weiter darüber zu diskutieren. Das würde man dann sehen und müsste man darauf setzen, dass es die handelnden Personen schon irgendwie geregelt bekommen würden, wenn es soweit ist. Aber du hast von Hartz IV überwinden als mögliche Vision, zumindest zwischen SPD und Linkspartei, aber da werden die Grünen bestimmt auch nicht abgeneigt, gesprochen. Was kann denn dieses Bündnis noch so bewegen? Wir haben ja vorher gesagt, die Union blockiert denn einiges. Mit was könnte man denn zumindest möglicherweise rechnen, wenn es zu einem rot-rot-grünen Bündnis kommen würde?
Also wir spekulieren, aber das tun wir eigentlich jetzt die ganze Sendung lang. Wir spekulieren zum Beispiel darauf, dass es ein Tempolimit auf Autobahnen super schnell geben wird. Die Grünen, Robert Habeck hat es in einem Interview vor kurzem sogar gesagt, dass es eine der ersten Sachen wäre, die er in der Regierung durchsetzen würde. Auch die SPD ist sogar mal mit dieser Forderung in den Wahlkampf gezogen. Das hat jetzt zwar nicht so viele Punkte eingebracht, aber trotzdem ist sie grundsätzlich der Idee nicht abgeneigt. Und bei der Linkspartei sehe ich dazu jetzt auch keine Opposition. Dann, was auf jeden Fall kommen wird, ist die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Und ich bin mir auch sicher, dass der Spitzensteuersatz auf die Einkommensteuer deutlich angehoben wird. Denn da können sich zumindest auch SPD und Linke einigen. Die Grünen, die ja schon eine Partei sind, die häufig auch von besser situierten Menschen gewählt werden, deren Einstellung zum Spitzensteuersatz kenne ich jetzt nicht genau, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die da eher vielleicht auf die Bremse drücken. Aber,
genau, aber
müsste mal abwarten.
Genau, wovon man sicher ausgehen könnte, wäre, dass diese mehr Gelder, die man durch höhere Spitzensteuersätze, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, was auch immer verdienen würde, überwiegend in den sozialen Bereich fließen würden. Da haben alle drei Parteien Interesse dran und sehen das als Kernanliegen. Was da auch rein fließt ein Stück weit in dieselbe Politikrichtung, ist, dass man eine Art Bürgerversicherung, hat das die SPD mal genannt, schafft. Also es geht darum, dass man das Mehrklassensystem in der Gesundheitspolitik mindestens abschwächt oder ganz beendet.
Das ist also das Nebenher von privaten Krankenversicherungen und gesetzlichen Krankenversicherungen.
Genau. Und unser Einstieg war ja, dass die Situation in Moria gerade katastrophal ist. Da könnte man auch davon ausgehen, dass zumindest in diesem akuten Fall eine rot-rot-grüne Regierung anders reagieren würde und mehr Flüchtlinge aufnehmen würde. Und es ist zumindest anzunehmen, dass auch der grundlegende Flüchtlingskurs oder der grundlegende Kurs in der Flüchtlingspolitik mindestens abgeändert, vielleicht sogar komplett gedreht würde. Da kann man auch zumindest, ja, wie gesagt, wir wissen es nicht, wir spekulieren, aber es macht Sinn, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut. Und was ich auch immer wichtig finde, es funktioniert wahrscheinlich auch in vielen kleinen Dingen, was passieren würde, wenn die Union aus der Regierung draußen wäre. Also es gäbe wahrscheinlich eine Modernisierung und Liberalisierung in einigen Bereichen, die jetzt keine Kernthemen sind, aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass das Containern, also Abfälle, die von Lebensmittelunternehmen, also auch Supermärkten oder sowas, entsorgt wurden und dann von Menschen wieder aus dem Müll gefischt werden, um eben Lebensmittelverschwendung zu verhindern, dass sowas heutzutage noch kriminalisiert wird und eben auch strafrechtlich verfolgt wird, das würde wahrscheinlich fallen. Oder Dinge, dass die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, wo die Union lange Zeit oder auch heute noch sozusagen die Stimme in der Regierung ist, die das verhindert, solche Dinge würden wahrscheinlich alle aufgebrochen und relativ schnell und unkompliziert abgearbeitet werden. Also da ist schon auch viel Potenzial, was man eben sieht, was in 16 Jahren CDU mit Regierung auf jeden Fall teilweise vielleicht auch auf der Strecke geblieben ist.
Ob es aber zu einem solchen Bündnis kommen wird, das wird natürlich auch daran liegen, wer eigentlich die Partei in den Wahlkampf führt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, denn es steht ein Wechsel an der Spitze der Linkspartei an. Die bisherigen Parteivorsitzenden, die Vorsitzenden, die jetzt 8 Jahre den Vorsitz innehatten, Bernd Rixinger und Katja Kipping, treten zurück, beziehungsweise treten nicht nochmal an. Ende Oktober ist ein Parteitag in Erfurt, wo eben die entsprechenden Nachfolger gewählt werden. Und da sind die Favoriten zum jetzigen Zeitpunkt Janine Wissler, über die haben wir schon gesprochen. Sie kommt aus Hessen und
die stellvertretende
linken Vorsitzende, glaube ich, ist das aus Thüringen, Susanne Henning-Welso, genau. Die sind beide so dem, ja, man kann sie nicht klar einem eher dem Moderaten oder dem linken Lager zurechnen, Aber die grundsätzliche Frage wäre halt, ob sie bereit sind, die Linke in dieses Bündnis zu führen. Gregor Gysi, der Urvater der Linken, sage ich mal, ist auf jeden Fall bereit. Das hat er schon signalisiert.
Ja, und ich glaube auch, nachdem die SPD sich eben geöffnet hat und das für das linke Lager das einzige Bündnis ist, was irgendwie möglich ist, werden sie sich da beim entsprechenden Ergebnis zumindest nicht drum rumkommen, die Verhandlungen mal aufzunehmen und abzutasten. Mhm. Auch die Grünen, die bestimmt auch nicht ganz ungern ein schwarz-grünes Bündnis schmieden würden, wären bei einer tatsächlich vorhandenen Mehrheit mindestens gezwungen, das zu überdenken. Und dann müsste man abwarten, wo tatsächlich die thematischen Gemeinsamkeiten größer sind. So als Schlussfazit, was hältst du denn von Rot-Rot-Grün? Jetzt mal angenommen, es kommt tatsächlich zustande. Denkst du, die Linkspartei oder das gesamte Bündnis ist tatsächlich bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen?
Ich glaube, die SPD ist auf jeden Fall bereit, in Rot-Rot-Grün reinzugehen, denn es ist die einzige Möglichkeit für die SPD, den Kanzler zu stellen. Also Olaf Scholz wird auf jeden Fall bereit sein. Und ich glaube auch, dass ein rot-rot-grünes Bündnis wirklich gut wäre. Denn nach 16 Jahren Merkel, nach 16 Jahren auch unionsgeführter Bundespolitik, denke ich, dass ein solcher Wechsel, so ein Perspektivwechsel auch fürs Land nicht schlecht wäre. Wir haben ja geredet über die kleinen Modernisierungen und Liberalisierungen hier und da und über Projekte, die jetzt die letzten 16 Jahre eben nicht möglich waren. Und ich denke auch, die Angst, die manche verbreiten vor den roten Socken, jetzt nicht mehr so sehr, aber immer noch ein bisschen, diese Angst ist einfach nicht berechtigt. Die Zeit ist vorbei. Mit der Linke kommt nicht der Sozialismus-Kommunismus zurück nach Deutschland. Es werden sich Sachen ändern. Wie gesagt, es wird kleine Modifikationen sicher überall geben. Die Steuersätze werden vielleicht steigen, aber die große Gesellschaftstransformation hin zu einem sozialistischen Land wird sicher ausbleiben und die Nationalhymne wird auch sicher nicht durch die Internationale ersetzt werden.
Nee.
Wie siehst du das?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir an sich glaube ich, würde ich mir manchmal wünschen, dass die Linke sozusagen nochmal 4 Jahre oder einen gewissen Zeitraum bekommen würde, wirklich sich auch vom Personal endgültig zu trennen, dass eben eine Regierungsbeteiligung sehr kritisch, teilweise fundamental dagegen ist, und die aus ihren Parteien rauszukriegen. Aber du hast es ja schon gesagt, die CDU, CSU regiert seit 16 Jahren mit und stellt auch immer die Kanzlerin. Und es ist einfach irgendwann auch Zeit. Demokratie lebt auch ein Stück weit vom Wandel und von Regierungswechseln und von der Möglichkeit des Regierungswechsels. Und da würde ein rot-rot-grünes Bündnis tatsächlich mal grundlegend eine andere Perspektive eröffnen in vielen Bereichen. Und ich glaube, das täte dem ganzen Land und auch der Demokratie mal gut, eine realistische Alternative zur Union aufgezeigt zu bekommen. Und möglicherweise würde man in dieser Regierung merken, dass es noch nicht reif wäre. Und dann könnten die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Wahl wieder entscheiden, ob sie das Projekt fortsetzen wollen. Aber es mal auszuprobieren hat einen Reiz und, glaube ich, würde in manchen Teilen und manchen Bereichen dieses Land auch vorwärts bringen. Genau, damit sind wir, glaube ich, am Ende und verabschieden uns.
Wir haben fertig.